Ich würde heute, also ich will eine neue Serie starten. So, die geht das nächste Jahr. Naja, nicht ganz. Also ich werde nicht jeden Sonntag darüber sprechen. Aber ich habe die irgendwie überschrieben mit im Gespräch über. Im Gespräch über Punkt, Punkt, Punkt. Und ich würde gerne so Verschiedenes mal angucken. Genau, ich will nur kurz die Technik fragen. Ihr macht das manuell? Gut, nee, alles super, weil dann muss ich hier. Also wenn ihr die dritte Folie öffnet, genau, im Gespräch über. Ich habe irgendwie ein nettes Foto gefunden. Ich glaube, es ist manchmal wirklich gut, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Wir leben ja in einer Zeit, wenn man jemand fragt, na, und wie geht's dir? Genau. Ja, super, aber viel zu tun. Und dann wird immer aufgezählt so. Also hast du schon mal jemanden getroffen, der sagt, oh ja, super, bin gerade aus dem Bett aufgestanden, habe bis eins gepennt, weiß nur gar nicht genau, was ich mache. Werd vielleicht jetzt noch ein bisschen bummeln und also irgendwie. Geschäftig zu sein, ist ja schon irgendwie ein Ausdruck von Bedeutsamkeit. Zumindest wirkt das so. Im Gespräch über. Es gibt so einen Spruch, also Sprüche 25, da heißt es: Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Das ist also Sprüche 25, Vers 2. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Ich glaube, dass Gott wirklich wichtige Dinge ein Stück verborgen hat, weil es seine Art und sein Wesen ist und er uns so angelegt hat, dass wir Dinge nachjagen, sie wissen wollen, anfangen zu verstehen, dass wir wissen, da ist irgendwie ein Schatz da draußen. Und ich würde den gerne ergreifen. Und indem wir uns aufmachen, passieren irgendwie zwei Dinge. Eigene Offenbarungen sind echt stärker als nur gehörte Wahrheiten. Und während wir uns aufmachen, verändert sich in uns etwas, was am Ende zu oft neuem Leben führt. Der Martin hatte vor kurzem, also Martin Spreer, hatte vor kurzem was gesagt. Er sagte, Fragen stellen ist im Judentum eine Form von Anbetung. Es geht genau in dieselbe Richtung. Also ich muss heute ein paar einleitende Worte machen. Warum? Ich glaube, wir kennen oft nur die Extreme. Also du musst nur glauben, Fragen stellen ist irgendwie gefährlich und doof. Das ist irgendwie das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass das Wissen ein Götze wird. Also nur, was ich durch Vernunft ergreifen kann, ist das, was wahr ist. So, wir sehen da irgendwie diese zwei Bereiche. Und ich persönlich denke, dass es damit zu tun hat, dass wir insbesondere in der westlichen Welt oder in der westlichen Christenheit uns eine griechische Denkweise zu eigen gemacht hat, die unterscheidet zwischen geistlich und weltlich. Ich glaube, dass da ganz viel schwierige Schlussfolgerungen herkommen. Soll ich ein paar weitere Beispiele kurz? Kurz beleuchten. Also wir hatten gehört, Fragen stellen ist Anbetung. Ich will noch was nennen. Arbeit ist in einem biblischen Verständnis Anbetung. Sexualität ist Anbetung. Durch diese Trennung haben wir oft zwei Alternativen. Es wird entweder notwendiges Übel oder Götze. Oft eins von beidem. Und ich glaube, dass Gott über vielem eine andere Sichtweise hat. Dass die Dinge in sich einen Wert haben und die Frage vielmehr ist, wie wir damit umgehen. Ich habe eine Frage am Anfang. Wir stellen uns noch mal kurz vor, Adam und Eva, Gott schuf Himmel und Erde, er schuf einen Ort, den er Garten Eden nennt. Und man kann das ja übersetzen mit der Garten der Wonne oder Lustgarten. Das ist also der Ort, an dem Gott große Freude hatte, dem Mensch zu begegnen. Ich habe noch eine Randbemerkung. Und Gott schuf dort alles wunderschön und dann schuf er Adam. Und dann guckt er ihn so an und die begegnen sich und die haben sich beide. Und dann denkt er, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also wir haben ja oft so eine Denkweise und Sprachweise. Jesus allein genügt. Also nee, Zeit mit meiner Frau ist schon super. Es gibt einen Ort, es gibt etwas in dir, was Gott geschaffen hat, was auf Beziehung angelegt ist, und zwar auf Beziehung mit jemand anderem, was scheinbar nicht mal Gott allein stillen kann. Darf ich das so sagen? Einfach mal einen Raum stellen? Ihr dürft mir ja auch widersprechen. Aber wenn ich diese Schöpfung anschaue, Gott schuf Adam, und dann sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kommt derselbe Gott, der das sagte, auf die Erde in der Person von Jesus, war Single und unverheiratet, war trotzdem in freundschaftlichen Beziehungen zu seinen Jüngern. Also es gibt etwas, was Gott in diese Bedeutung von Miteinander gelegt hat, das ich wirklich bedeutungsvoll finde und wo ich finde, also ich weiß, was wir oft damit meinen, Jesus allein. Aber es gibt da etwas, wo ich denke, da ist etwas verkürzt, weil Gott dich und mich und unser Menschsein so bedeutungsvoll geschaffen hat. So, und es gibt Dinge, die werden dann zum Götzen und zu viel. Aber ich finde, das ist wirklich spannend. Also Gott schuf das alles, schuf Adam und Eva. Und ich glaube, wir kennen alle die Geschichte, wie sie dramatisch ausging, Sündenfall. Aber ich möchte dich kurz bitten, über folgende Frage nachzudenken. Also ich werde heute vor allem Fragen stellen. Ich werde ein paar Gedanken teilen. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben. Eine Möglichkeit ist am Mittagstisch mit deinem Partner nächste Woche. Vielleicht in einer Live-Group, Hauskreis, an Dingen dran zu bleiben. Wenn dich Fragen ansprechen, schreib sie dir auf. Mal schauen, ob wir heute Zeit finden. Wenn du noch eine Frage hast, dann komm irgendwie, ich will dir das Mikro geben. Ich würde dich bitten, wenn es eine Frage ist, vielleicht kannst du es in zwei Sätzen sagen und nicht, Markus, findest du auch, dass und hier und die Querbedeutung in der Bibel da und da und da und am Schluss kann ich nur, ja, ich stimme dir zu oder nein sagen. Ungern. Aber wenn du eine Frage hast, sag, sag mal hier oder das verstehe ich nicht. Du darfst gerne Fragen stellen. Also ich würde mich freuen, so Dinge zu entdecken. Das ist ein Vorrecht von Königen. Also hier ist eine erste Frage. Was würdest du tun, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte? Also Gott schuf Adam und Eva. Dann kennen wir, wie die Geschichte weiterging durch den Sündenfall. Aber was würdest du tun? Wie würde die Welt aussehen? Wie würdest du agieren? In welcher Welt würdest du leben, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte? Dürft ihr gerne. Also ich würde vielleicht noch kurz warten und dann... Also bevor ihr gleich ein paar Antworten einfach in den Raum werfen könnt, ich will zwei Dinge sagen. Zum einen ist das eine sehr hypothetische Frage, weil die Geschichte anders lief. Gleichzeitig glaube ich, dass es eine sehr bedeutsame Frage ist, weil Gott der Weltmeister darin ist, Wiederhersteller aller Dinge zu sein. Und ich nehme vielleicht etwas vorneweg. Wir lesen in den ersten zwei Kapiteln, wie Gott alles ursprünglich lief. Dann kam der Sündenfall. Dann lesen wir den Rest der Bibel, was Gott alles tut, um uns als Menschen zurück in eine Beziehung mit ihm zu führen. Und wir lesen die letzten zwei Kapitel, wie das aussieht, was Gott sich ursprünglich vorgestellt hat. So. Ja, wir kommen noch. Ah, ich freue mich, der Gabriel, der schüttelt schon den Kopf, da kommen gute Sachen her. Also er überlegt, er hat nicht verneint, er hat, was bedeutet das? Also wer was sagen will, werf es doch einfach kurz rein. Also die Endlichkeit. Genau. Nein, aber dass unser Leben endlich ist und dem Ende. Und man hatte mehr Zeit, ja. Nee. Also Daniel, du meinst ja sicher, es gab einen Zeitpunkt, wo der Teufel rebelliert hat, aber ich habe es ja relativ klar benannt. Es ging darum, Garten Eden, und hätten wir, also wäre der Mensch nicht gefallen. So, also da ging die Frage hin. Ich, direkte Gemeinschaft mit Gott. Ja. Es gäbe kein Geld, bloß gut. Vielleicht können wir, mal die nächste Folie anwerfen. Dann würde ich noch mal lesen. Also ich würde noch mal gerne lesen, was dort steht. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Maria. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, also Gott. Ich glaube, ich stehe mal auf, das knarzt wahrscheinlich zu sehr später auf der Aufnahme. Wobei, das war echt bequem. Also man kann da in ganz viele Richtungen gehen. Ja. Aber manchmal ist es gut, über Dinge nachzudenken. Zum Beispiel, also vor dem Sündenfall, glaube ich, dass wir alle Beziehungen mit Gott hatten. Und ich glaube, dass Gebote echt leicht waren. Und ich glaube, dass ein Großteil aller hier sagen würden, Halleluja, das erste Gebot wird auf jeden Fall befolgt. Was? Naja, das erste war ja, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Also wir werden irgendwann da drauf kommen, aber ich will das hier schon mal andeuten. Ich glaube, dass wir als Gemeinde viel mehr auf die Übertreibung von Sexualität zu einem Götzen reagieren und in eine Leugnung kommen. Wir sind vor allem dafür bekannt, für Nein und nicht für lebensbejahendes Ja. Ich glaube, da haben wir wirklich was verloren, wofür wir bekannt sein sollten. Aber das ist ein anderes Thema und es lohnt sich mal wiederzukommen, wenn es heißt, im Gespräch über. Ich will kurz was sagen über Identität, weil ich glaube, das steckt da drin. Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde. Und Gott war und ist und er spricht und die Dinge werden. Und er gibt uns diesen Auftrag, dass wir uns die Erde untertan machen und dass wir sie in Besitz nehmen. Und ich glaube, wo wir uns sicher sind und wo ich mir auch sicher bin, dass wir das hier schon oft gehört haben, dass wir unsere Identität nicht aus unserem Tun ziehen können. Also unsere Bedeutung aus dem abzuleiten, was ich tue, ist schwierig. Und wir sehen dasselbe Phänomen, nachdem der Mensch gefallen ist. Da hat Gott doch gesprochen, dass der Mensch die Erde sich untertan macht und sich ausbreiten soll. Und was macht er? Er fängt an und auf einmal fehlt ihm Identität und die Gewissheit von Bestimmung und dass Gott ihn liebt und Gott mit ihm verbunden ist. Und was versucht er zu machen? Er versucht, sich an einem Ort niederzulassen, anstatt sich auszubreiten, sich an einem Ort niederzulassen. Und er fängt an, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht. Der Ort, wo Gott wohnt. Weil er erhofft dadurch Wert, Identität und Bestimmung zu finden. Ich glaube, das ist ein Dilemma, was uns als Menschen immer wieder wiederholt, dass wir versuchen, aus dem, was wir tun und der Größe von dem, was wir tun, Bedeutung zu finden. Das ist dasselbe, was passiert ist an dem Turmbau zu Babel. Ich glaube, es ist falsch, meine Identität, mein Sein von dem her bestimmen zu lassen. Aber ich will auch etwas sagen. Dieser Satz, und ich glaube, ich habe den auch schon mal gesagt und ich habe ihn hier auch schon gehört, dieser Satz, es zählt nur, wer du bist, nicht was du tust. Mich würde eine Bibelstelle dazu interessieren. Ich habe lange gesucht. Ich habe keine gefunden. Es zählt nur, wer du bist, nicht was du tust. Schau, was ich festgestellt habe, dass wir dort eine Trennung bringen zwischen Sein und Tun, das Gott selber gar nicht kennt. heißt es nicht, also Jesus spricht doch, wer mich sieht und was er damit meint ist, wer er ist und was er tut und wie er wirkt, der sieht den Vater. Also an der Handlungsweise und an dem, wie Jesus mit Gott, wie Jesus mit Menschen umgeht, sieht man etwas von Art und Wesen Gottes. Und ich glaube, es ist falsch, ich glaube wirklich, dass es falsch ist, meine Identität aus meinem Sein zu holen. Aber ich will, aus meinem Tun. Ich glaube, ja, danke. Ich glaube wirklich, dass es falsch ist, Identität aus meinem Tun zu ziehen. Aber ich will uns sehr ermutigen, dass Gott uns geschaffen hat und uns Identität zuspricht und dass aus unserer Identität auch unser Wirken kommen sollte. Wir sind, also ich bin davon tief überzeugt, wir sind dazu bestimmt, wir sind so angelegt, wir sind geschaffen, dass wir wirken. Und dass aus unserem Sein Dinge passieren. Wir sind geschaffen in dem Bild Gottes. Und Gott ist ein Schöpfergott. Am Anfang heißt es, die Erde war wüst und leer. Also da steht ursprünglich Tohu Wabohu. Ich will da nicht zu sehr drauf eingehen, aber sie war ohne Leben und sie war ungeordnet. Und so schuf Gott die Erde und dann bringt er da hinein einen Garten, er legt da hinein samentragende Früchte, die in sich die Möglichkeit haben, sich zu multiplizieren. Da hinein schuf er den Mensch und er übergibt ihm einen Garten, der voller Potenzial ist, aber der noch nicht fertig ist. Schau, es war ein Baum drin, aber es gab noch keinen Tisch. Warum? Weil der Mensch ihn erobern, über ihn herrschen sollte, ordnen sollte, bewahren und entwickeln sollte. Ganz am Anfang, die ersten zwei Kapitel, lesen wir, da war ein Garten. Und in den letzten zwei Kapiteln lesen wir von Gottes neuer Welt. Und da ist eine Stadt, das neue Jerusalem. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns geschaffen hat, dass wir ordnen, bewahren, gestalten, weiterentwickeln. Ich glaube manchmal, also meine Vorstellung von Himmel ist manchmal mehr von Schlaraffenland geprägt. Gott kümmert sich um alles, ich mache einen Mund auf, da kommen Tauben. Schon fertig gebraten in Honig und... Aber wenn ich die Geschichte richtig verstehe, dann gibt uns Gott eine Welt voller Möglichkeiten, über die wir herrschen, gestalten sollen. Ist es nicht interessant, die Versuchung kam von einem Tier, zu dem Adam und Eva gerufen waren, es zu benennen, und über es zu herrschen. Ich glaube, das ist bis heute. Unsere größten Feinde sind die Dinge, über die wir nicht herrschen. Dinge, die uns Gott gegeben hat, aber die eine Macht bekommen, die ihnen nicht zusteht und die uns von Gott trennen. Ich will noch mal kurz zurückkommen zu unserem Wirken. Schau, ich glaube tatsächlich, wenn wir unser Sein und das daraus kommende Wirken trennen, Also schau, Gott war Schöpfer, das ist einer seiner Namen und das ist, was er getan hat. Wir nennen Gott Heiler und das ist einen von den Dingen, die er getan hat. Wir nennen Gott Befreier und das ist einen von diesen Dingen, die er getan hat. Und wenn wir anfangen, Sein und Wirken voneinander zu trennen, dann fallen wir oft in zwei Extreme. Entweder wir definieren uns rückwärts und sagen, das, was ich tue, ist, was ich bin. Oder wir sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Und ist es nicht so, dass dadurch ein Stück Sinn und Bestimmung verloren geht? Gibt es nicht dieses Phänomen, dass wenn Leute aus der Arbeitswelt scheiden, dass die oft in große Krisen kommen? Und da geht es mir nicht darum, also natürlich gibt es da Dinge, wo Leute sich über ihre Arbeit definiert haben und das ist falsch. Aber wenn ein Ausdruck fehlt von dem, wozu Gott dich bestimmt hat und du nicht mehr wirken kannst, dann fehlt da etwas in der Tiefe, was wirklich bedeutungsvoll ist. Ich glaube, dass jeder von uns in dem Bild Gottes geschaffen ist und dass da etwas in dir liegt, was ihn widerspiegelt. Und er ist Schöpfer, er ist Befähiger, er war Gärtner oder er ist Gärtner, er ist Auferbauer, er ist ein ewig Treuer, er ist Heiler, er ist Wiederhersteller. Und ich glaube, dass Gott eine Sache, also mindestens eine Sache in dich hineingelegt hat, die ihn widerspiegelt und wo die Welt darauf wartet, dass du in diesem einen wirklich exzellent wirst. Also ich sage nicht, der Allerbeste der Welt, aber exzellent in dem Sinne, das Beste, was dir möglich ist. Und dass das wirklich bedeutsam ist in Gottes Plan. Dass du etwas mit verändern kannst und dass Leute an dir und an dem, was du tust und wie du tust, seine Schönheit anfangen zu preisen. Dass die Welt darauf wartet, dass du hervortrittst. Und die eine Sache, die Gott dir gegeben hat, wirklich anfängt zu leuchten. Wirklich anfängt zu leuchten. Ich kenne eine Speise, die nennt sich Vitello Tonato. Und es gibt ein Restaurant in Dresden, das ein Rezept hat, was in zwei Gastronomiebetrieben anbieten. Ich finde, das ist wirklich himmlisch. Und mir geht da das Herz auf. Es ist nur Essen, aber ich finde es himmlisch. Psst. Es gibt Musik, die hat die Kraft, die Seele zu erreichen und du merkst, der Himmel bricht herein. Es gibt etwas im Judentum, die für ganz viel vor allem Dank sagen. Also ist euch mal aufgefallen, wir fangen an, Essen zu segnen. Also was war es denn vorher? Verflucht? Und das kommt aus dieser Denkweise von, es gibt was Weltliches und was Geistliches. Im Judentum fängt man an, Gott Danke zu sagen, dass er die Welt so geschaffen hat, dass sie sich vervielfältigt und dass er sie dazu geschaffen hat, dass sie uns zur Nahrung dient. Das finde ich wirklich interessant. Und sie preisen Gott über der Nahrung. Es gibt einen Segensspruch, also einen Dankspruch, wo der Jude, wenn er jemand besonders Schönes sieht, sagt, und ich danke Gott, der du regierst in den Himmeln, dass du Menschen so unterschiedlich und so schön gemacht hast. Es führt zur Anbetung Gottes. Das finde ich wirklich spannend. Und ich glaube, es gibt etwas in deinem Leben, auch in Form von Arbeit, von Wirken, was Gott geschaffen hat, was ihn ehrt und wo die Anbetung ihm gebührt. Ob das ist, also egal was es ist. Wisst ihr, wir haben oft so ein Bild, naja, der Markus, das ist ja geistlich. Der ist in der Gemeinde angestellt. Nee. Ich sage euch, was ich selber glaube. Ich glaube, was Gott mir geschenkt hat, ist, Dinge aus dem Nichts zu sehen und zu entwickeln. Ich glaube, das Geistliche ist Entwickler. Und diese Gabe zu nutzen und einzusetzen und Menschen damit zu segnen, das ist das Geistliche. Wo und wer mich dafür bezahlt, ist nicht der Punkt, um den es geht. Zu lehren. Die Lydia hat was davon gesprochen. Kinder mit hineinnehmen, die Schönheit Gottes zu entdecken. Eltern. In Kindern etwas zu formen. Und Menschen, die da in einem besonderen Maße etwas haben. Man sieht es, dass Kinder, Menschen, Klassen, Kollegen, Freunde in ihrer Gegenwart aufblühen. Künstler. Also es heißt offiziell Farbe, aus Dreck eine Schönheit zu erschaffen. Also keine Ahnung, wie Menschen das hinbekommen. Ich habe meinen Kunstlehrer immer meine Bilder malen lassen. Habe auch immer gute Noten dafür bekommen, weil der hatte echt Ahnung. Aber irgendwie hat er sich in meiner Gegenwart echt wohl gefühlt und wollte seine Gabe irgendwie zum Ausdruck bringen. Wie auch immer, ich habe das nicht. Aber es gibt Leute, die haben das. Politiker. Sich Gedanken zu machen über die Geschicke eines Landes, über Ordnungen, die Leben bringen. Also ja, man kennt auch Ordnungen und Verordnungen, die eher Leben ersticken. Aber der Grundansatz ist, Leben zu bringen. Und dass Dinge nicht funktionieren, das könnte ich in jedem Bereich, auch bei mir, erzählen. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, wo du gerufen bist zu wirken und die Welt darauf wartet, dass du in Erscheinung trittst, damit sie darüber Gott preisen, weil sie sagen, da ist so eine Schönheit, da kommt so viel Leben zu mir. Da ist etwas, was Gott in dich hineingelegt hat, was mich und uns alle segnet. Und ich will uns herausfordern, dass wir die beiden Dinge, Sein und Wirken, wieder zusammenbringen. Gott schuf ein Tohuwabohu mit Potenzial, damit der Mensch etwas daraus formt. Du bist dazu bestimmt, etwas zu formen. Hier ist meine Frage. Was ist die eine Sache, die Gott zu deinem Wirken oder Sein gemacht hat? Was ist die eine Sache, die Gott dir geschenkt hat, die dazu bestimmt ist, ihm Ehre zu bringen und Menschen in die Anbetung Gottes zu führen, weil sie sehen, wie du die Gabe nutzt, die Gott dir geschenkt hat? Gott sieht wirklich was in dir. Und er möchte irgendwie, dass wir anfangen, mitzugestalten und zu herrschen und zu bebauen, ihm Ehre zu geben. Und irgendwie ist diese Geschichte lange her. Also die Geschichte mit dem Garten Eden. Aber wir merken die Auswirkungen immer noch. Aber ich glaube, dass dieser Ruf Gottes nie aufgehört hat. Und dass er uns tatsächlich hilft, wenn wir darüber nachdenken, wohin will Gott uns verändern. Er will, dass wir zurückkommen und diese Themen neu angehen. Und wenn wir noch, können wir einmal die nächste Folie, ich will die nur antippen und dann will ich uns in Ruhe lassen und uns ein gutes Essen wünschen. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Die 11 Jünger, also Jesus ist gestorben, das ist kurz bevor dann heim, also auffährt. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also mich erinnert das an die Schöpfungsgeschichte. Gott schafft etwas, sein Erlösungswerk. Und er schafft etwas, was im Himmel da ist. Versöhnung, Befreiung, Veränderung, Heilung, Heilwerden. Und dann kommt er und gibt dieses Ding Menschen. Jesus hat keine Gemeinde gegründet bis jetzt. Die erste Gemeinde in Jerusalem entsteht erst noch durch die Predigt von einem Menschen, der nimmt, was Gott ihm gegeben hat, Petrus. Jesus hat sich ziemlich eingeschränkt und hat gewirkt in Israel unter Juden. Aber was Gott sieht, ist die ganze Welt und dass dort das Evangelium hinkommt. Bis jetzt ist es Paulus, der Apostel der Völker, auch noch nicht Teil des Teams. Er übergibt dem Menschen einen Auftrag und ein Rohmaterial. Und dann stellt er dieses Ding in unsere Mitte und sagt, gestaltet. Macht was draus. Entdeckt es. Formt es. Ja, aber wie geht es? Das steckt alles in dem Evangelium. Das hat in sich eine Kraft, sich zu multiplizieren. Aber fangt an zu leben, zu entdecken, auszubreiten, zu gestalten, Gott groß zu machen. Und dann gibt er diesen großen Auftrag, wie damals bei Adam und Eva, in unsere Hände und sagt, ich bin da, ich bin mit euch, ich will die Gemeinschaft nicht verlassen. Da gibt es Weisheit zu entdecken, aber jetzt ist es euer Spiel. Jetzt ist es unser Spiel, in das Gott uns ruft, zu bewahren, zu herrschen und auszubreiten. Boah, glaubt er an uns? Wow, stehe ich in der Verantwortung. Was heißt es für mich als Familienvater? Was heißt es für mich als Nachbar? Was heißt es für mich als Koch? Was heißt es für jemand, der hier angestellt ist? Was heißt es für jemand, der Lehrer ist? Was bedeutet es für jemand, der in der Ausbildung ist? Was bedeutet es für jemand, der Schüler ist? Was bedeutet das für eine Mutter? Was bedeutet das für Kinder? Was bedeutet das? Das sind so viele Fragen. Ich glaube, es ist gut, das Bild neu zu entdecken, das Gott über uns ausgesprochen hat. Und ich glaube, es ist vor allem gut, wenn wir im Gespräch über diese Dinge sind. Weil da geht es nicht um schnelle Antworten, da geht es nicht um Richtigkeiten, sondern da geht es darum, dass Gott etwas verborgen hat für dich, was wirklich eine Bestimmung ist. Und es ist dein Vorrecht als König, diesen Dingen nachzujagen und die Dinge auszugraben, zu formen, aus einem Tohuwabohu einen Garten zu machen. Ich glaube, das geschieht nicht mit einer richtigen Antwort. Ich glaube, das geschieht im Forschen und im Mit ihm sein. Und manchmal ist unser größter Feind nicht Unglaube, sondern unser Telefon, was wirklich ein Zeiträuber ist, was uns mit allem Möglichen voll, also wo ich mich mit allem Möglichen vollballer. Komm, wir stehen mal auf. Und ich würde gern drei Dinge loswerden. Erstens, wenn du noch Gebet möchtest und du merkst, das sind Dinge, die dich angesprochen haben, wo du mit Gott drüber reden möchtest oder die du vor Gott festmachen möchtest oder wo du eine Berührung mit Gott brauchst, dann komm doch nach vorne. Und wenn du heute hier bist und sagst, wow, ich merke, Gott hat wirklich für mein Leben was vor und er meint mich und er möchte mich, aber ich habe bisher noch gar keine Beziehung zu ihm. Ich würde dir wirklich gerne helfen dabei, Beziehung zu finden. Dann komm doch einfach gleich auf mich zu. Ich glaube wirklich, Leben mit Gott ist ein Abenteuer und so viel Schönheit und da gibt es so viel zu entdecken und vor allem ist er derjenige, der deine Bestimmung und vor allem deine Ewigkeit, also die Ewigkeit mit dir verbringen möchte und der den Fluch und das Getrenntsein von dir wegnehmen möchte. Und ich würde uns gerne segnen dürfen und dann haben wir ja auch noch Essen. Und ich segne dich mit dem Wissen, dass Gott so viel für dich vorbereitet hat. Und dass er Dinge vergraben hat, weil er daran glaubt, dass du sie findest. Und dass da ein Schatz vor dir liegt und in dir steckt, den er geschaffen hat. Und dass in deinem Leben etwas steckt, was so viel Menschen segnen wird. Und sie durch dich die Größe und Güte und Schönheit des Schöpfers entdecken. Und dass deine Bedeutung bereits da ist. Und dass deine Identität nicht vor dir liegt in dem, was du tust, sondern in ihm, der jetzt schon sagt, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist geschaffen in meinem Bild, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und ich segne dich, dass diese Reise dich immer mehr in Erstaunen ersetzt und du anfängst, die Größe und Güte Gottes über deinem Leben zu preisen. Dass du jemand bist, der wirklich die Welt um sich herum verändert und gestaltet und der in Chaos Schönheit und Ordnung und Leben und blühendes Leben bringt, weil du damit ihn ehrst und weil durch dich Menschen ihn sehen, entdecken und weil dein Leben ihn widerspiegelt. Ich segne dich mit seinem Geist, der ein Geist des Lebens ist, dass er kraftvoll in dir und durch dich wirkt, dass du in die Fülle von dem kommst, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Amen. Für den Fall, dass du Fragen hast, es gibt Mittagessen, es gibt Kleingruppen, ich bin auch noch eine Weile da. Es gibt andere Leute, die es auch lieben, Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten. Lasst uns das gemeinsam entdecken. Wer noch Gebet möchte, weil du irgendetwas hast, wo du eine Berührung brauchst, komm doch nach vorne. Ansonsten guten Appetit, gutes Miteinander. Schönen Sonntag.